Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und heute sprechen wir mal nicht über Star Wars im Direkten, sondern um etwas, was heute am Release-Tag dieser Folge auch weltweit, meine ich sogar, released wird. Und zwar geht es um das neue Kartenspiel Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited, ganz kurz für die, die es nicht kennen, das ist seit 2020 in der Entwicklung. Hat heute, wie gesagt, den offiziellen Release-Tag und wurde von Fantasy Flight Games entwickelt. Fantasy Flight Games kennen vielleicht die einen oder anderen unter euch. Die haben schon sehr viele Spiele mit der Star Wars-Marke veröffentlicht, waren auch ursprünglich mal für X-Wing zum Beispiel zuständig, eins meiner Favorite Games. Aber heute geht es um Star Wars Unlimited. Und da ich jetzt einfach nur jemand bin, der sich mit Star Wars Unlimited der sich darauf freut, bin ich vielleicht nicht hundertprozentig der Ansprechpartner, der euch jetzt alle Fragen beantworten kann. Aber ich habe mir Unterstützung geholt. Und zwar zwei Gäste, die selbst einen eigenen Podcast haben, und zwar Noobs Unlimited, in dem sie sich primär um Star Wars Unlimited kümmern. Und zwar habe ich heute da die Maggie.
Hallöchen.
Und den Nils.
Hallo.
Hallo ihr zwei. Schön, dass wir es geschafft haben, freut mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mir gedacht, wenn dann hole ich mir doch mal ein paar Profis ans Mikrofon, weil ich sag mal, ich kann da halt vielleicht auch nicht so viel zu erzählen und habe vielleicht auch die eine oder andere Frage noch an euch. Und wir beginnen einfach direkt, Maggie Maggie und Nils, ihr beiden, aber Maggie, du kannst ja mal anfangen. Wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal ganz kurz vor, damit wir so ein bisschen ein Bild davon haben, wen wir hier am Mikrofon haben.
Ja, ich bin Maggie, ich komme aus Köln und betreibe jetzt auch seit ein paar Jahren meinen eigenen YouTube-Kanal und habe halt schon immer so nerdige Themen wie Train Card Games, Tabletop Games und sowas auf meinem Kanal behandelt, als dann Star Wars Unlimited angekündigt wurde. Ich bin großer Star Wars-Fan, ich liebe Trading Card Games und das war dann für mich dann auch so der ausschlaggebende Punkt, mich auch mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Es hat eins zum anderen geführt. Ich habe dann gesagt, okay gut, es gibt scheinbar noch großen Bedarf, über das Thema zu reden und habe mich dann dazu entschieden, das dann auch weiter auszuführen.
Mhm. Und das machst du zusammen jetzt mit Nils. Nils, wir haben uns ja über Umwege kennengelernt auf Instagram, aber wer bist du denn?
Hi, ich bin Nils, meine Pronomen sind er, ihn. Ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, ich sollte als weißer Mann sollte ich einen Podcast machen. Und als dann das Thema Star Wars Unlimited aufkam und Maggie durchschien ließ, dass sie Podcast-Partner suchte, schrie ich auf. Und dann hatten wir uns da irgendwie durch Zufall und sehr viel Glück auf dem deutschen Star Wars Unlimited Discord zusammengefunden. Und seitdem kriegen wir es auch hin, mehr oder weniger regelmäßig den Podcast zu machen. Aber jetzt, wo das Release heute ist, planen wir da zumindest auch ein bisschen in die Regelmäßigkeit reinzukommen.
Mhm. Genau, ihr habt den Noobs Unlimited Podcast erstellt. Der ist draußen seit November 23. Da habt ihr eure erste Folge released. Da ging es ja auch so ein bisschen, was ist das eigentlich? Was ist dieses Star Wars Unlimited? Ihr habt dann im Dezember die nächste Folge gebracht. Also ihr versucht schon irgendwie im Monatsabschnitt eine Folge zu bringen. So habe ich den Eindruck auf jeden Fall gewonnen. Die letzte Folge ist am 4. März rausgekommen. Da habt ihr so ein bisschen über die Pre-Release-Termine gesprochen, die jetzt zum Anfang März quasi Deutschland weit überall zu spielen waren. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Aber ihr habt euch gefunden, ihr habt darüber gesprochen und ich finde ihn auch sehr informativ. Also ich sag mal, viele Dinge, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, greift ihr halt auf, weil ihr natürlich viel tiefer in dieser Spielmaterie drin seid. Aber jetzt hattest du, Maggie, gerade gesagt, du bist ja auch schon immer Star Wars Fan, aber du machst noch ein bisschen was mehr über deinen YouTube-Channel, hast du gesagt. Aus welcher Ecke kommst du denn, wenn ich jetzt mal von Spielen spreche? Also ich meine, Star Wars Unlimited ist ja so eine Sache, aber waren schon immer Kartenspiele oder hast du auch schon andere Dinge für dich ausprobiert gehabt?
Also es hat halt in den 90ern für mich angefangen mit Magic the Gathering. Ich bin damals hier in Köln in Feldhaus, den gab es ja damals noch auf der Schildergasse. Und da hat mich dann dieses Portal-Starter-Set von Magic angesprochen. Das war auch für zwei Spielende und da waren dann Booster bei und ich fand das alles halt schon super spannend und die Zeichnungen haben mir super gefallen und dann habe ich mir es einfach mal mitgenommen. Es war halt dann auch damals so in der Schulzeit auch so ein großes Thema und alle haben drüber gesprochen. Ich war immer schon so ein bisschen so ich wollte mitreden und habe es mir dann angeguckt. Und ja, seitdem bin ich dann Trading Card Games verfallen. Da können wir später noch Pokémon, was ich dann natürlich auch unbedingt mitnehmen musste. Also Pokémon ist auch noch so eine weitere Leidenschaft von mir, wo ich dann halt auch damals dann die Karten gesammelt habe, wie bescheuert. Und so im kindlich-jugendlichen Leichtsinn dann noch wieder alles verkauft habe. Und
da ärgert man sich am Ende.
Ja, und ich habe auch damals schon Star Wars Actionfiguren gesammelt, hier die Power of the Force Figuren und sowas, als auch alles dann halt in der Jugend verkauft. Und heute ärgert man sich drüber.
Mhm. Ja, das fühle ich sehr, definitiv. Aber du hast jetzt gerade gesagt, also Magic the Gathering war so dein Anfang. Du bist also schon immer so im Kartenspielsegment eher aktiv gewesen. Ich habe gesehen auf deinem Account, du hast auch mit Lorcana, das ist ja dieses Disney-Kartenspiel, was jetzt relativ neu auch rausgekommen ist, da bist du auch irgendwie aktiv mit geworden, hast da ja auch schon viele Unboxings gemacht. Also du bist dann, kann man so sagen, du bist dann die Kartenspiel-Expertin.
Ja, schon. Also Expertin wahrscheinlich jetzt weniger insgesamt, aber ich glaube so in unserem Duo schon eher ja.
Okay, okay.
Aber ich muss halt auch für mich dazu sagen, dass ich nie so krass kompetitiv unterwegs war und halt so auf so diesem sogenannten Küchentischniveau immer gerne verweile, weil es halt irgendwie auch so mit meiner verfügbaren Freizeit einhergeht und passt. Und ich auch einfach nicht so diesen Spaß daran empfinde, sich mit möglichst harten Decks oder Tabletop-Armeen oder sowas da halt auf die Mütze zu geben. Ich mag einfach so halt, glaube ich, auch so diese Interaktion dabei, dass man dabei Spaß hat, egal ob man jetzt gewinnt oder verliert. Und dass man halt einfach dieses Miteinander und der Spaß einfach Vordergrund.
Ja, das macht natürlich auch Sinn. Nils, wie bist du denn zu dem Spiel gekommen oder aus welcher Spielerichtung kommst du denn?
Also ich glaube erstmal, dass der Podcast so ein bisschen nach mir benannt ist, der zumindest der Noobs-Teil davon. Der einzige Trading-Card-Teil meines Lebens waren diese gelben Wrestling-Karten, Catch-Karten genannt, die wir damals hatten. Auch die komplette Sammlung immerhin, aber das war so der einzige Bezugspunkt oder sowas, den ich wirklich zu Trading-Cards in meinem Leben hatte. Dann kam vor ungefähr anderthalb Jahren kam die flotte Idee dazu, dass ich doch jetzt Brettspielen als Hobby aufnehmen sollte, was das Bankkonto gefreut hat und auch die Wohnungsgestaltung dementsprechend ein bisschen angepasst hat. Und dann kam genau in dem Moment, kam die Ankündigung zu Star Wars Unlimited. Und da Star Wars, glaube ich, wie bei uns dreien hier das Franchise unserer Wahl ist und ein Trading Card Game noch dazu, fiel dann irgendwie die Entscheidung, dass ich das jetzt zu meinem Hobby machen möchte. Also sowohl das Sammeln als auch die Interaktion mit der Community und Co. Okay. Aber sonst, außer Siedler von Catan, war nicht viel, was Brettspielen und so angeht. Vielleicht mal eine Runde Risiko, wenn man ganz verrückt ist. Aber die in Anführungsstrichen richtigen Experten Brettspiele, die kamen dann auch erst vor anderthalb Jahren dazu und dann eben auch das erste Mal überhaupt ein Kartenspiel. Deswegen frage ich im Podcast halt auch immer so oft, Maggie, wie geht denn das überhaupt? Du hast die Erfahrung damit. Was ist die Etikette und Co.? Ich bin der lernt.
Aber zur Rettung deiner Ehre muss ich auch dazu sagen, dass mit der Titelwahl Noobs Unlimited und auch mit dem Fokus, den ich auf meinem YouTube-Kanal auch so ein bisschen habe, dass ich halt auch gerade Neuansteigenden so ein bisschen so den Weg in das Hobby erleichtern möchte, dass er auch wunderbar zusammenpasst.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, klar. Also man muss ja auch nicht alles auf einmal können oder man muss auch nicht überall sofort drin sein. Das ist ja auch schön, wenn man später mit reinstartet. Es ist ja nie zu spät, um Spaß im Leben zu haben. Also von daher ist alles cool.
Genau das.
Jetzt ist Star Wars Unlimited ja ein Kartenspiel, was eine sehr, sehr lange Entwicklungsphase hatte. Ich würde jetzt mal sagen, so roundabout sind es ja jetzt 4 Jahre, die das Spiel jetzt in der Entwicklung war. Habt ihr das von Anfang an mitverfolgt? Also war das von Anfang an für euch ein Thema oder wann seid ihr da wirklich eingestiegen? Wann habt ihr das erste Mal wirklich aktiv für euch bemerkt?
Ich habe quasi am Tag der Ankündigung habe ich mich entschlossen, dass das jetzt zu dem Spiel wird, was ich sowohl mit einem Instagram-Kanal, über den wir uns ja auch kennengelernt haben, Dennis, mit Nachrichten und Informationen irgendwie bespielen möchte, um in Anführungsstrichen das Influencer-Leben auszuprobieren, zumindest im ganz Kleinen. Und im Zuge dessen kam dann auch noch der Subreddit dazu, der irgendwie 10 Minuten nach Ankündigung von mir gegründet wurde. Also sobald die Öffentlichkeit von diesem Spiel wusste, seitdem verfolge ich das eigentlich schon sehr genau und krieg gefühlt dann auch jedes Nachrichtenhäppchen irgendwie mit.
Okay, spannend. Maggie, wie war das bei dir?
Muss ich jetzt echt tatsächlich so ein bisschen zurück überlegen, wie es war. Also ich habe irgendwann mitbekommen, Da ist was in Arbeit und dadurch, dass ich mich ja sowieso halt auch mit Star Wars Legion und ich habe auch selber X-Wing gespielt, dadurch war halt Fantasy Flight Games immer so ein persistentes Thema so im Hinterkopf und irgendwann habe ich dann mitbekommen, ja, die arbeiten jetzt an Star Wars Unlimited und habe das dann halt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so abgespeichert irgendwo, bis es dann immer konkreter wurde. Aber so genau das in Zeitrahmen fassen kann ich das komplett nicht mehr. Also ich weiß noch, dass ich dann halt auf der Spiel in Essen war und gesehen habe oder vorher gehört habe, die sind dort, die zeigen das dort und das sind halt auch Teil meiner Planung für den Besuch dort war.
Okay, sehr cool. Also wir haben jetzt ja gehört, Nils, du hast einen Instagram-Account, Maggie, du hast einen YouTube-Account, auch du hast einen Instagram-Account, also ihr werdet jetzt im Nachgang, liebe Zuhörenden, werdet ihr alle Links in den Shownotes finden, also schaut gerne mal rein, wenn euch da auch gerade im Thema Karten, Trading Card oder auch genau Living Card Games, das heißt, also da bist du dann eher drin und Nils, du bist halt einfach quasi die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um neue Card Spotlights geht auf deinem Insta-Account, verfolge ich auch sehr, sehr gewissenhaft, ich habe vielleicht auch das eine oder andere verpasst, weil du halt auch sehr schnell dann auch geteilt hast. Aber es ist natürlich immer eine ziemlich coole Geschichte, wenn man da auch so die neuesten Karten gezeigt bekommt. Vor allem, jetzt ist das Spiel ja quasi mit dem heutigen Tag, also der 8.3. ist dieses Spiel ja quasi wirklich veröffentlicht worden und es stehen ja jetzt schon die nächsten Cardpacks, also die nächsten auch großen Veränderungen wieder an. Also das Set 2 wurde jetzt auch schon angekündigt mit Mando und mit Moff Gideon und drumherum. Also da passiert scheinbar sehr viel. Aber was mich jetzt noch interessiert, bevor wir mal ins Detail gehen zum Spiel selber, wie seid ihr denn, wenn ihr an das Spiel denkt, jetzt habt ihr auch schon mal ein paar Runden spielen können, ob das jetzt vor dem Pre-Release war, über irgendwelche Tabletop-Simulatoren oder halt jetzt auch auf den Pre-Release-Events oder in Essen auf das Spiel. Ist es denn das Spielprinzip, was euch da mitreißt oder ist es einfach nur dieses, hey, ich bin Star Wars-Fan, deshalb muss ich es erstmal mögen?
Also für mich ist prinzipiell eine Mischung aus allem. Also ich liebe Star Wars, ich liebe Trading Card Games und auch als dann so die ersten Konzepte des Spiels bekannt wurden, wie der Ablauf ist, wie die Regeln aussehen, hat sich halt auch immer mehr herauskristallisiert, dass es halt so, sich so ein bisschen von dem Platzhirschen abheben will. Und das fand ich halt auch ganz spannend, weil für mich halt auch so diese TCG-Welt auch so ein bisschen festgefahren war, weil halt viele neue Spiele bestehende Konzepte einfach immer weiter übernommen haben, vielleicht ein bisschen angepasst, aber es war halt irgendwie immer more of the same. Und Star Wars Unlimited hat da so ein bisschen versucht, eigene Wege zu gehen, eben durch dieses abwechselnde Aktionen ausführen. Das fand ich halt einfach, das hat eine ganz andere Dynamik in das Thema TCGs gebracht. Und das war für mich halt auch super spannend. Und natürlich dann halt einfach die Star Wars-Marke dahinter. Da konnte ich dann halt auch schwer Nein sagen und ja.
Nils, wie war das bei dir?
Ich hatte meinen ersten Kontakt mit Star Wars Card Games mit dem, ich glaube, im vorletzten Jahr erschienenen Star Wars The Deck Building Game, was ja auch von Fantasy Flight Game war. Und ich glaube, dass das so das erste Anfüttern von Fantasy Flight Games in Richtung hier, wir wollen jetzt noch mal wieder was mit Deckbuilding und Co. machen. Und das hat mir und meiner Partnerin schon so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam halt die Ankündigung, die lange Betreuung mit regelmäßigen Posts dazu. Und als ich es dann das erste Mal gespielt hatte, habe ich wirklich richtig ausgeatmet und gedacht, das Spiel macht ja ein Glück wirklich Spaß. Ich wäre frustriert gewesen über die ganze Zeit, die ich da schon reingesteckt hätte, wenn das Spiel an sich keinen Spaß gemacht hätte. Aber je mehr Karten dann veröffentlicht wurden, je mehr die Decks, die man digital bauen konnte, Sinn gemacht haben, umso mehr hat es dann auch Spaß gemacht. Und der Vorteil ist halt, dass man sofort zu jeder Karte auch irgendwie eine emotionale Verbindung hat, weil es nicht Random Orc 83 ist, sondern es ist halt Ezra Bridger oder es ist Aiden Versio oder es ist Inferno 4. Also man hat sofort irgendwie ein Gefühl zu jeder Karte, die man spielt. Man weiß, dass diese Karte böse oder gut ist oder smart oder heldenhaft und Co. Und ich glaube, das hilft irgendwie im eigenen Geschichtenbauen zu jedem Spiel, was irgendwie wie passiert. Und das ist, glaube ich, das, was fast am meisten Spaß macht. Dass es mechanisch auch noch durchdacht ist, ist dann fast nur noch ein Bonus.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ihr hört jetzt auch, ja, da hat sich offenbar auch jemand Gedanken im Hintergrund gemacht, in der Entwicklung des Spiels. Also von daher, wer da jetzt Interesse dran hat, darf zumindest schon mal auf die nächste Webseite von FFG switchen, um mal, sich das genau anzugucken. Aber kann einer von euch denn mal kurz erklären, so in wenigen Worten, um was geht es denn jetzt eigentlich wirklich in Star Wars Unlimited? Was ist das Spielprinzip und das Ziel des Spiels?
Das Ziel des Spiels ist, die Basis des Gegners, die mit 30 Lebenspunkten im Spiel ist, auf 0 Lebenspunkte zu reduzieren. Das kriegt man hin, indem man mit den Karten, die man sich zusammengestellt hat, eine möglichst effektive Synergie erstellt, um in jeder Runde den Gegner angreifen zu können. Ich glaube, das ist es, was das Ziel des Spiels ist. Und wie man halt diesen Weg erfüllt, das kommt total darauf an, wie man sich sein Deck gebaut hat. Ob man viel direkten Schaden auf die Basis machen möchte und sich um die Einheiten des Gegners gar nicht kümmert, oder ob man mit vielen Einheiten versucht, dass der Gegner nicht dazu kommt, Schaden zu machen und man selber daran arbeiten kann, die Lebenspunkte der gegnerischen Basis zu reduzieren. Ui, das war convoluted.
Aber verständlich. Also für den, der den es auch interessiert, ich glaube, der versteht es auch. Maggie, kannst du da was hinzufügen oder hast du da noch ein eigenes Bild?
Also genau, ne, wie Nils das schon alles dargestellt hat, und man hat halt auch verschiedene Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen, sei es halt, indem man Einheiten ausspielt, die dann sowohl in Bodeneinheiten als auch in Weltraumeinheiten unterteilt sind. Man kann seine Einheiten durch Upgrades verbessern und dadurch zum Beispiel die Angriffswerte erhöhen oder die Einheit mit einem Schild schützen. Man kann sogenannte Events ausspielen, die den Gegner zum Beispiel Karten abwerfen lassen oder die dir selber die Möglichkeit geben, neue Karten zu ziehen oder Karten, die vorher schon aus dem Spiel genommen wurden, wieder reinzunehmen. Also es ergibt alles eine wirklich schöne taktische Tiefe und unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt. Und dazu kommt ja auch, dass man sich beim Deckbau so das Grundgerüst aus Basis und aus einer sogenannten Leader-Einheit, die in einen großer bekannter Charakter aus dem Star Wars-Universum repräsentiert, die halt auch so ein bisschen so die Taktik des Decks vorgibt. Also zum Beispiel im Zwei-Spielern-Starter-Set sind Luke Skywalker und Darth Vader drin, während Darth Vader halt wirklich ein sehr aggressiver Spielstil herbeiführt, wo man dem Gegenüber wirklich schnell irgendwie möglichst viel Schaden zufügen möchte, ist Luke Skywalker als Leader-Einheit eher, sag ich mal, defensiv, versucht die Einheiten zu schützen durch Schilde oder durch Erfahrungstokens, so nennt sich das dann im Spiel, die Einheiten zu verstärken. Und so ergeben sich dann auch verschiedene Spielstile. Und wer vielleicht schon mal das Commander-Format gespielt hat von Magic the Gathering, der wird sich da wahrscheinlich so ein bisschen wiederfinden, weil der Leader-Charakter ist zuerst eher passiv im Spiel. Und ab sobald eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist, greift die Leader-Einheit dann praktisch aktiv ins Spielgeschehen ein. Und das ist eine super spannende Thematik und Dynamik und hat halt auch einfach so was richtig Schönes, Cineastisches. Oder auch diese Aufteilung in Weltraum- und Bodeneinheiten. Also stellt ja halt wirklich so dieses epische Gefühl von, da unten kämpfen die Stormtrooper gegen die Rebellen und da oben jagen sich X-Wing und TIE Fighter und sowas. Es ist wirklich cool.
Du hast gesagt, die können ins Spiel reinkommen, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. Und diese Voraussetzung, das ist ja das Ressourcensystem, was dieses Spiel ja auch mit beinhaltet. Ich habe das jetzt so gesehen, man zieht am Anfang 6 Karten und von diesen 6 Karten legt man ja dann anfangs 2 Karten ab, um quasi eine Ressource oder 2 Ressourcen dann zu haben, die ich dann in meiner Runde schon ausgeben kann, um eine Karte zu spielen. Jede Karte kommt ja mit einem gewissen Kaufwert oder einem Ressourcenwert, die Mindestvoraussetzung ist. Die haben dann auch noch Angriffswerte und Schildwerte, wir hatten das ja auch gerade schon gesagt gehabt, die man dann auch mit anderen Möglichkeiten noch ergänzen kann. Ich habe jetzt hier gerade, jetzt ist natürlich ein Vader als Held vielleicht das falsche Beispiel. Ich sehe jetzt hier gerade Gideon Haast als einer der Inferno-Squad. Der hat einen Kaufwert von 5 Ressourcen, hat einen Angriffswert von 5 Ressourcen und einen Schildwert von 5, also einen Angriffswert von 5 und einen Schildwert von 5, so ist es richtig. Und hat dann auch eine besondere Fähigkeit, die dann ausgelöst wird, wenn eine gegnerische Einheit zerstört wurde. Ja, Jetzt, was mich jetzt aber interessiert, wenn ihr euch diese Karten anschaut, die haben ja noch so andere Werte. Also jetzt hat ein Vader, hat oben rechts ein rotes Symbol und ein schwarzes Symbol. Was bedeuten denn diese ergänzenden Werte neben jetzt dem Kaufpreis und dem Angriff und dem Schildwert?
Diese beiden bunten Symbole bei dem Anführer und ein buntes Symbol auf der Basiskarte, das sind die sogenannten Aspekte. Es gibt, glaube ich, vier Aspekte, die sich alle teilen können. Und dann gibt es den Bösewicht und den Heldenaspekt. Mit diesen drei Aspekten, die man dann hat, wenn man sich für eine Basis- und eine Leader-Einheit entschieden hat, aus denen kann man sich dann das komplette Deck zusammenbauen. Also so ordnet das ganze Spiel die Karten ein bisschen thematisch und was die Fähigkeiten sind. Also Karten, die den roten Aspekt haben, den Aggressionsaspekt, die sind mehr auf schnellen Damage ausgelegt, während zum Beispiel Blau, was ganz viel nervige Heilung hat, oder Schild geben an andere Einheiten und Co.
Okay. Kann ich denn auch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen aggressiven Kampfstil, kann ich denn aber trotzdem auch eine Karte, die jetzt weniger aggressiv ist, also die vielleicht dann mit einem blauen Aspekt in mein Deck aufgenommen werden könnte, dürfte ich das denn? Ist das vom Deckbuilding her erlaubt oder gibt es da irgendwelche Nachteile, die ich dann am Ende habe?
Wie gesagt, das Deck wird ja durch die drei Farben quasi so ein bisschen vorgegeben. Man hat durch diese Kombination aus Base- und Leader-Einheit hier so ein bisschen Variationsmöglichkeiten und kann das ja immer noch so ein bisschen anpassen. Und natürlich kann man halt auch quasi Karten ins Deck nehmen, deren Aspekt weder Leader-Karte noch Base-Karte repräsentiert. Zahlt dafür dann aber halt auch beim Ausspielen zwei Ressourcen mehr. Also da muss man schon so eine Kosten-Nutzen-Rechnung hervorbringen und sich überlegen, macht das jetzt gerade Sinn? Ist die Karte jetzt so stark, dass ich die teuren Kosten dafür wuppen kann? Besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich durch den sogenannten Command-Aspekt, also in dem Sinne eine grüne Farbe, dass man sich damit Karten quasi ins Deck holt, die Ressourcen noch schneller und verbessert quasi erhöhen. Das sind alles so taktische Möglichkeiten, die machbar sind. Und das Spiel besticht natürlich dadurch, dass es eine super leichte Zugänglichkeit besitzt, aber trotzdem halt eine unglaublich große Tiefe bietet, um da wirklich das letzte bisschen Taktik rauszukitzeln.
Also leicht zu lernen und schwer zu meistern. Das ist dieses Prinzip, ja. Sehr, sehr gut.
Ich glaube auch, dass die Karten mit im Hinblick auf Kosten und was sie können, sehr genau darauf gebalanced sind, dass sie in Decks mit den eigenen Aspekten gut funktionieren. Man kann natürlich jede andere Karte mit aufnehmen, aber dann ist die Frage, ob es wert ist, für eine Karte, die XY kann und eigentlich 3 wert ist, dann 5 zu bezahlen und dadurch die Karte natürlich auch erst später im Spiel ins Spiel bringen kann. Aber man kann rein theoretisch Luke Skywalker als Einheitenkarte zusammen mit Darth Vader in einem Deck haben, aber dann zahlt man sich auch dösig.
Okay, aber ja, alleine die Möglichkeit zu haben, ist ja schon mal viel wert. Jetzt ist eine weitere Frage, das Deck, was man sich baut, ja, gehen wir mal vom besten Fall aus, wir nehmen die richtigen Werte, die wir brauchen, wir bauen uns ein Deck zusammen. Gibt es da eine Mindestanzahl an Karten, die ich benötige, um ein richtiges, gutes Deck zu haben oder ein spielbares Deck zu haben? Gibt es da Regelungen und gibt es ein Maximum an Karten, die ich im Deck haben darf?
Das kommt auch so ein bisschen auf das Format an, was man spielt. Also so ein reguläres Deck sollte die Base-Einheit, die Leader-Einheit plus 50 Karten im Deck haben. Und Leader und Base sind ja immer draußen. Das heißt, da sieht man, bevor die erste Karte gezogen wird, sieht man direkt, was spielt das Gegenüber und kann sich dann auch so ein bisschen schon drauf vorbereiten. Aber im Prinzip besteht dann halt das komplette Deck aus 50 plus Base und Leader. Und dann gibt es ja auch noch andere Formate, wie zum Beispiel das sogenannte Sealed-Format, was jetzt beim Pre-Release auch gespielt wurde, wo man sich dann aus diesen 6 Booster-Packs aus dem Pre-Release-Kit auch ein Deck baut. Und das hat dann bei uns jetzt aus 30 Karten bestanden. Und Kartenmaximum, ich glaube, da gibt es so diese Faustregel, so viele Karten, wie man mit zwei Händen mischen kann. Ich weiß es gerade gar nicht. ob das jetzt auch so bei das Unlimited jetzt auch, da muss ich auch nochmal genau nachlesen, ja. Weil ich mich da eigentlich immer so an diesen Konsens halte, 50 Karten.
Mhm. Ja, das ist ja auch fein. Das ist ja auch alles super. Also gibt es zumindest keine klassische Regelung, die das irgendwie dann verhindert oder die sagt, du musst mindestens das haben. Du kannst theoretisch auch mit weniger spielen, wie wir es jetzt da bei den Pre-Releases hatten, dass es ja dann möglich ist. Okay, sehr gut. Jetzt gerade zu Beginn des Spiels oder des Releases, wir hatten von den Pre-Release-Decks gesprochen, ihr habt gesagt, da war jetzt Vader und Luke als Heldeneinheiten drin oder als Leader-Einheiten plus 6 Booster-Packs.
Genau, ja.
Und jedes Booster hat ja 16 Karten, wenn ich mich nicht ganz irre. Davon ist immer eine Leader-Einheit, eine Basiseinheit und dann 14 Karten, die halt wild gemischt sind. Die gibt's ja dann auch noch in unterschiedlichen Formen und Darstellungen. Also kann es auch sein, dass man einen zweiten Helden mal in so einem Deck mitbekommt oder ist wirklich immer nur ein Held drin? Also nicht im Deck, in einem Booster meine ich, Entschuldigung.
Es gibt einen Anführer oder Anführerin Platz pro Booster. Also okay. Da gibt es dann leider nicht mehr als einen. Aber man kann vielleicht mehr als eine Basis haben. Es gibt einen Standard-Basisplatz und dann gibt es noch Basen, die der Häufigkeit Rare entsprechen und die können auch später nochmal im Booster drin sein.
Okay, also da kann man schon eine Chance haben, auch etwas Besseres zu bekommen. Ja, jetzt sagtest du gerade Rare. Es gibt ja diese, also Standardkarten, wenn man sich die jetzt, wenn man jetzt mal im Internet schaut, dann sieht man ja meistens die mit dem schwarzen Rahmen drumherum. Das ist so die Standardeinheit oder die Standardkarte. Dann gibt es die Hyperspace-Karte, die dann quasi einen voll kolorierten Rahmen hat. Also das Schwarz fällt weg, das Bild ist quasi komplett. Und dann gibt es das Ganze ja noch als Foil und so als irgendwie auch als Hologramm, sonstiges. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Formen. Jetzt stellt sich mir die Frage als jemand, der früher auch Yu-Gi-Oh! Sehr viel verfolgt hat. Ist das jetzt auch so ein Spiel, wo man am Ende auch echt Geld mit verdienen kann, weil man halt einfach seltene Karten hat, die man dann auch verkaufen könnte?
Genau, es gibt zum Beispiel Leader-Karten, gibt es ja auch als ganz besondere Variante, die dann auch super selten ist auf 12 oder 18 Displays, also diese kompletten Pakete, wo dann 24 Booster drin sind, könnte dann eine sogenannte Showcase-Karte sein. Das ist dann halt nochmal komplett alternatives Artwork und die Karte ist dann auch in Foil, sonst gibt es die Leader-Karten halt nicht in Foil und die sind halt natürlich super selten und werden dann je nach Charakter auch super beliebt sein. Da habe ich auch schon so die Theorie aufgestellt, dass wahrscheinlich Boba Fett mit am teuersten werden wird, weil Boba natürlich halt unglaublich beliebt ist bei den Fans.
Ja, okay, das heißt also, jetzt sagst du, ist Boba, ist das aber auch so ein Leader, der auch echt wirklich gut ist? Also ich stelle jetzt Fragen, die ich vielleicht sogar auch schon beantworten könnte, aber jetzt unsere Zuhörenden ja nicht unbedingt. Also was wäre denn jetzt so aktuell der Leader überhaupt? Also wo hat man, gibt es da schon eine Art Meta, wo man sagt, wenn man den hat, dann hat man eigentlich den besten Leader überhaupt?
Das kommt drauf an.
Wie immer, also.
Es ist so die beste Antwort. Ich glaube, je nachdem, was man für ein Spiel, was für ein Spielkonzept man spielt, ob man jetzt Draft spielt oder ob man Sealed spielt oder ob man Constructed spielt. Während zum Beispiel Hera als Leaderin in Sealed oder in, na, vielleicht Draft sogar schon, aber in Sealed nahezu gar nicht funktioniert durch die Spezialfähigkeit, die sie hat, ist, wenn man um sie herum ein Deck baut, wird sie, glaube ich, zu einer wirklich sehr okayen Anführerin. Mhm. Wenn man sich dann zum Beispiel Leia anschaut, die Fähigkeit hat, benutze diese Karte, dann darfst du mit einer Rebelleneinheit angreifen und dann darfst du mit noch einer Rebelleneinheit angreifen, also du bekommst zwei Angriffe in einer Aktion, dann macht es diese Karte, glaube ich, macht es diese Anführerin in jedem Spielmodus wirklich stark und sinnvoll. Hast du noch einen anderen Favoriten, Maggie?
Also ich bin jetzt seit dem Pre-Release auch sehr von Sabine Wren überzeugt. Bei uns war es Pre-Release Best of Three über 5 Runden. Also sprich, man spielt maximal 3 kleine Spiele gegeneinander und wer zuerst 2 gewonnen hat, hat dann quasi die Runde gewonnen. Und ich hatte dann in 4 von 5 Runden habe ich mit Boba gespielt, war auch sehr angetan von seiner Spielbarkeit und seinen Fähigkeiten und dachte mir dann so in der letzten Runde, ach komm, hast ja nichts zu verlieren, probier's mal Sabine aus und war da doch sehr begeistert von und hatte leider nicht das Glück, eine Versio zu ziehen, weil die auch so mit zu meinen Lieblingscharakteren mittlerweile gehört und werde mir da halt auf lange Sicht auch, wenn ich sie dann mal ziehe, ein Deck draus bauen und bin gespannt, weil sie halt auch so von ihrer Art her nochmal so ein bisschen defensiver ist und ich ja eigentlich immer mehr so zu aggressiven Decks tendiere, ist das für mich ja auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen mal was Neues erleben.
Also auch mal aus anderer Perspektive auch mal so ein Spiel dann zu erleben. Ja, macht ja Sinn. Jetzt hast du gesagt, du konntest die jetzt noch nicht ziehen, weil du bisher auch nur, frage ich jetzt, das Pre-Release-Set hattest oder habt ihr auch schon ein Booster-Display von, in dem Fall von Asmodee, ist ja das deutsche Unternehmen, was quasi hinter Fantasy Flight oder für Fantasy Flight Games verkauft. Habt ihr da schon was bekommen? Konntet ihr schon mehr öffnen als jetzt nur die Pre-Release-Box?
Ich hatte dankenswerterweise dank Asmodee das Glück, schon einen kompletten Display, eine komplette Display-Box öffnen zu können und auch im Privaten nochmal eine Runde Seed zu spielen.
Ui.
Wenn man dann mal 24 Booster geöffnet hat, beziehungsweise ich habe 2 Pre-Releases mitgemacht, also sind das dann auch nochmal 12 Booster dazu, dann kriegt man auch das erste Mal so richtig das Gefühl, was bedeutet eigentlich, wenn eine Karte Common ist, was bedeutet es, wenn eine Karte Rare ist und was, wenn eine Legendary ist. Weil ich werde vermutlich, wenn das erste Set durch ist, in 4 Monaten aus allen Cantina-Maulhelden-Karten, die ich habe, ein 100 Meter hohes Kartenhaus bauen können. Und da haben wir gerade im letzten Podcast, haben Maggie und ich darüber gesprochen, dass es ja leider beim Tauschen von Trading Card Games nicht so ist, ich gebe dir 10 Karten von dieser beispielhaft Cantina-Maulheld und du gibst mir eine Legendary dafür. So ist es ja leider nicht. Von daher muss man dann nochmal schauen, was man mit diesen ganzen Karten macht. Aber am meisten Spaß macht das Booster öffnen eigentlich auch, wenn man mit anderen Leuten zusammensitzt und diese Booster öffnet, um danach gemeinsam Seal zu spielen und nicht einfach nur Booster öffnen, das Booster öffnen wegen.
Ja, cool. Das heißt also, da wart ihr schon, oder da warst du zumindest schon erfolgreich. Lass uns mal ganz kurz über den Kostenpunkt sprechen, der aufgerufen wird. Also man kann das Spiel ja quasi mit dem Funke der Rebellion 2 Spieler Starter spielen. Also man könnte quasi damit starten, das liegt so bei rund 35 Euro, je nachdem, ich glaube also zwischen 30 und 35 Euro kostet das Ganze. Dann gibt es ja die Pre-Release-Box, das ist die, die ihr jetzt dann ja auch öffnen konntet, mit 6 weiteren Boostern drin, die liegt so bei Pi mal Daumen 30 Euro. Und dann gibt es das gesamte Display, was so zwischen 100 und 110 Euro liegt, je nachdem, wo man es kauft. Jetzt, Maggie, gerade mal die Frage an dich, weil du ja aus dem Kartenspielsektor kommst, sind das Preise, die in Ordnung gehen? Sind das Preise für, also man muss ja überlegen, da ist ja die Marke mit drin, da ist ja auch, ich sag mal, Verarbeitung, die Künstler müssen bezahlt werden. Was ich hier sehr gut finde, sind, dass die Booster-Päckchen, dass die aus Papier sind, dass das ja der Umwelt zuliebe sehr, sehr gut, aber ist der Preis, ist das im Vergleich zu anderen Spielsystemen, ist das in Ordnung?
Absolut, ja. Also ich habe ja dadurch, dass ich auch Magic und Lorcana spiele, einen guten Vergleich. Und wenn man bedenkt, dass halt auch Lorcana eine Disney-Marke ist. So als Vergleich, Lorcana-Booster kosten 6 Euro das Stück, Star Wars Unlimited kosten 5 Euro das Stück. Ich glaube, Star Wars Unlimited hat auch eine Karte mehr im Booster. Und so Displaypreise bei Lorcana variieren so zwischen 120, wenn man Glück hat, bis 144 Euro. Und okay. Star Wars Unlimited, das günstigste, was ich da jetzt gesehen habe, für so ein Booster-Display waren, glaube ich, 85 Euro, 90 Euro.
Auch was. Okay.
Und das ist dann halt schon eine ganz andere Dimension, wo man dann halt auch wirklich zweimal drüber nachdenkt. Was rentiert sich da jetzt gerade potenziell vielleicht doch ein bisschen mehr? Und ich finde halt auch da einfach faszinierend, dass, obwohl beides Disney ist, da so krass Unterschiede sind. Wobei ich mir halt vorstellen kann, vielleicht ist da einfach, dass Fantasy Flight Games da einfach eine engere Kooperation mit Disney hat und die dadurch dann halt vielleicht bessere Konditionen oder was weiß ich was. Also da steckt man ja so als außenstehende Person gar nicht so hinter.
Ja.
Also prinzipiell finde ich die Preise von Star Wars Unlimited ziemlich fair. Ich hatte auch in der letzten Episode von Us Unlimited darüber gesprochen, dass zum Beispiel Magic The Gathering auch in 2 Spielen ein Starter-Set anbietet. Da sind dann auch 2 60-Karten-Decks drin. Und die hatten bis 2022 schlappe 10 Euro gekostet. Und das fand ich einen unglaublich guten Gegenwert. Mittlerweile sind die mit dem Release von dem Herr der Ringer-Set ein bisschen teurer geworden, auf 20 Euro. beziehungsweise das 2023er Starter-Set hat man jetzt auch teilweise dann auch anfangs für 20 Euro bekommen. Mittlerweile kriegt man es für 8, 9 Euro hinterhergeschmissen. Da fand ich das zwei Spiele und Starter-Set von Source Unlimited noch ein bisschen höher angesiedelt mit, wie du schon gesagt hast, so über 30 Euro. Bis Nils mir dann noch so ein bisschen gezeigt hat, was da eigentlich drin ist. Und dann sind da ja noch Spielmarker drin, dann sind da Unterlagen drin, die auch noch als Poster fungieren. Und. Also das hat mich dann doch so ein bisschen besänftigt. Und aber ich denke halt auch, je nach Händler wird man die Starter-Sets dann auch ein bisschen günstiger kriegen. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich da so die Preisentwicklung, wie sich das dann alles noch ergibt.
Ich würde auch allen, die Interesse an dem Spiel haben, raten, mit dem Zwei-Spieler-Starter-Set einzusteigen, weil da bekommt man Darth Vader und Luke Skywalker als Leader und noch, ich glaube, 6 andere Karten in diesen fertig gebauten Decks, die man nicht in Boostern bekommt. Und diese fertig gebauten Decks, die sind dann auch schon so aufeinander abgestimmt, dass da die Synergien vorhanden sind, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Und sowohl Darth Vader als auch Luke Skywalker sind in diesem Kontext wirklich interessant gegeneinander zu spielen. Also um reinzuschnuppern, sind diese 30 Euro, glaube ich, sehr, sehr gut investiert. Und dann kann man diese Decks ja als Grundlage benutzen, um sie weiter zu optimieren, indem man Karten, die nicht ganz so gut sind, rausschmeißt. Oder wenn man das Glück hat, in einem Booster Luke Skywalker als legendäre Einheit zu ziehen, auch noch in dieses Deck mit aufzunehmen. Weil dann kann man im richtigen Moment mit 2 Luke Skywalkers auf dem Spielbrett sehr, sehr, sehr viel Macht ausüben im Doubles, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das finde ich jetzt spannend, weil ich gesehen habe, dass die Karten, also jetzt Vader zum Beispiel oder auch Luke, ich habe ja hier die Eventkarten von den, was war es, die Spiel oder die Comic-Con letztes Jahr in Stuttgart, da steht ja vorm Namen ein kleines Sternsymbol. Im X-Wing-Miniaturenspiel war das kleine Sternsymbol oder der kleine Kreis vor dem Namen immer quasi das Zeichen dafür, dass das eine einzigartige Karte ist, die nicht mehrfach gespielt werden darf. Jetzt sagst du, ich kann aber Luke theoretisch auch als Leader als auch als ergänzende Karte in meinem Set haben oder in meinem Deck haben. Gibt es da eine Regulierung? Also könnte ich theoretisch auch 5 von diesen Lukes in meinem Deck haben?
Also dieses Symbol, dieser Stern, da besagt im Prinzip, dass du diese Karte nur einmal spielen darfst. Es gibt ja einen Luke quasi als Leader-Einheit, als auch als reguläre Einheit. Und da greift dann diese Regelung nicht, aber ich durfte diese Luke-Skywalker-Einheit, die durfte ich nur einmal auf dem Feld haben. Also ich darf es natürlich bis zu 3-mal in meinem Deck haben, aber wenn ich jetzt Luke schon auf dem Feld habe und ihn nochmal ausspielen würde, dann müsste der andere dann das Feld verlassen sozusagen.
Okay. Ja gut, das ist wichtig zu wissen. Ich glaube, für jeden, der dann sagt, Mensch, ich habe jetzt hier 5 Lukes, mega, lass mal spielen. Also ja, nur ein Luke pro Feld, auf dem Feld plus den Leader, den man dann aufs Spielfeld bringen kann, der ist dann davon ausgeschlossen. Okay.
Man kann abwarten, wie es in 6 oder 7 Sets aussieht. Dann kannst du gegebenenfalls auch, wenn es dann bis dahin so viele Luke Skywalkers gibt mit unterschiedlichen Untertiteln, wie also die Leader-Einheit hat den Untertitel Faithful Friend, während die Unit-Einheit Jedi Knight ist. So, und das zählt immer zusammen zu einer uniken Einheit. Und wenn dann in Z6 oder 7 3 oder 4 verschiedene Luke Skywalkers mit anderen Untertiteln dabei sind, wie zum Beispiel auch blaue Milch trinkender Luke Skywalker und Co., auch den könnte man dann gleichzeitig mit aufs Brett bringen.
Okay, also da wird dann auch nochmal unterschieden. Das ist gut zu wissen, das ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft des Spiels gucken, die ja quasi heute anfängt mit Release dieser Folge, wenn ihr jetzt sagt, ihr könntet euch, oder ihr habt jetzt eure Booster alle ausgepackt, was wäre denn so die Traumkarte, also oder dieser eine Traumleader, den jeder von euch haben möchte? Also gibt es da jemanden, wo ihr sagt, mit dem dann bin ich zufrieden?
Also ich glaube, mein Wunsch wird ja dann voraussichtlich, so wie ich das gerade einschätze, mit dem nächsten Set in Erfüllung gehen, nämlich Rey Skywalker. Weil ich ja da gespannt bin, ob es dann auch Rey Skywalker heißen wird, weil auf diesen Panels, die man da jetzt gesehen hat, da steht nur Rey drauf.
Ja.
Aber es kann ja auch immer noch subject to change sein, sozusagen. Aber ich muss tatsächlich halt sagen, dass ich Rey in den Filmen mochte, einfach an den Last Jedi. Und freue mich dann noch entsprechend darauf, sie dann als Karte zu sehen. Und ein anderer Favorit oder eine Favoritin, besser gesagt, wäre dann In der Hoffnung, dass dann auch das Legends bzw. das Expanded Universe nach irgendwann Einzug in Star Wars Unlimited findet, Mara Jade.
Mara Jade, ich habe es irgendwie geahnt, dass das kommt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es vermutet. Okay, und von den aktuellen Liedern, die es schon gibt?
Da bin ich halt auch krass ein bisschen hin und her gerissen. Also Aiden Versio finde ich halt auch als Charakter ziemlich cool. Mhm. Auch halt eben, ich habe das nicht so intensiv gespielt, ich glaube Battlefront 2 war das, ne? Mhm, genau, mit Destoria. Ja. Aber so als so von ihrer Präsenz her, sie strahlt halt so was richtig Cooles, Badass-mäßiges aus und das spricht mich total an. Jyn Erso finde ich auch als Charakter interessant, aber das spricht mich jetzt gerade der Karteneffekt noch nicht so ganz an. Mhm. Aber man sieht ja bei mir schon so eine Tendenz und da werde ich wahrscheinlich dann gucken, dass ich auf lange Sicht mir ein Sabine Wren und ein Aiden Versio-Deck bauen werde.
Okay. Nils, wie ist das bei dir?
Bei mir ist es als großer Donnie Yen-Fan ist es Shirut Imwe, was interessanterweise auch der allererste Leader in meinem allerersten Booster war.
Ach also, was, da war die Macht ja mit dir.
wenn das mal nicht ein Wink mit dem Laserschwert war. Jetzt hoffe ich dann natürlich, dass es dann irgendwann noch die Showcase-Variante gibt. Mhm. Einfach nur, weil ich diesen Charakter und halt auch Donnie Yen so wahnsinnig gut finde. Ich weiß nicht, ob es der Charakter ist, den ich dann hauptsächlich in konstruierten Decks spielen werde. Da geht es dann vermutlich eher in die klassische Leia und vielleicht Palpatine-Richtung. Mhm. Aber da bin ich eigentlich komplett offen. An sich würde ich auch gerne was mit IG-88 machen. Mhm. Also jeder Anführer und jede Anführerin hat irgendwie was, wo man denkt, da will ich eigentlich was rumschrauben. Haben sich die Entwickler und Entwicklerinnen jetzt für dieses Set schon was gedacht, dass die gut funktionieren oder sind die dann vorbereitend für die nächsten, die kommen?
Ja.
Das gehört ja auch irgendwie zum Teil des Spiels mit dazu, dass es nicht nur die Interaktion mit anderen Spielenden ist, sondern auch die Auseinandersetzung und das Herausfinden, was denn wie am besten funktioniert.
Und ich drücke hier so sehr die Daumen, dass irgendwann Max Rebo als Karte kommt.
Max Rebo. Als Leader oder einfach nur als Karte? Ist eigentlich egal, oder? Hauptsache Max Rebo.
Als alles, auch als Event. Und als Upgrade, dass jeder Charakter, der Max Rebo dabei hat, einfach besser ist.
Okay, Daumen ist gedrückt. Also mein Favorit, die ich bisher gesehen habe, das ist für mich auch Aiden Versio. Also ich glaube, da bin ich einfach auch voreingenommen, weil ich einfach, ähnlich wie du, Maggie, einfach ihren Charakter sehr mag und auch die Entwicklung. Bin sehr gespannt. Ich glaube, das kann man jetzt auch spoilerfrei sagen, ob es dann eine Aiden auf der Rebellenseite geben wird, als Good Guy mehr oder minder. Ich glaube, das macht man nicht, aber es wäre schon spannend, weil die Möglichkeiten gäbe es ja. Aber ja, Aiden ist da auch so mein Favorit und ich glaube, wen ich auch noch gern hätte, so einfach, weil mir das Artwork sehr gut gefallen hat, das ist Grand Admiral Thrawn. Also da, ich mag das Artwork unglaublich sehr. Artwork ist ja auch so ein Thema, hat ja auch so ein bisschen die Community, ich will nicht sagen gespalten, aber es gab zumindest auch für und widers. Die Zeichnungen der Karten sind ja komplett neu gemacht worden. Also man hat sich nicht anhand irgendwelcher schon vorhandenen Karten, die es über X-Wing oder über andere Spiele gab, hat man sich nicht an den Artworks irgendwie vergriffen, sondern man hat komplett neue erstellen lassen. Teilweise ultra gut, stellenweise auch weniger gut angenommen. Ich rede jetzt einfach mal als Paradebeispiel von Han Solo. Der war ja, oder auch ein Chewie, der dann auf optisch nicht so gewirkt hat. Wie geht's euch denn damit? Also wie habt ihr diese Karten-Artworks angenommen und wart ihr auch diejenigen, die gesagt haben, boah, also das geht ja gar nicht oder ist es eigentlich egal?
Kunst ist subjektiv. Man kann Kunst mögen, die andere Leute nicht mögen und andersrum. Ich glaube aber, dass Star Wars für alle ist und deswegen funktioniert auch irgendwie jede Art von Artwork. Dann ist ein Charakter vielleicht ein bisschen mehr nach Disney gezeichnet, wie es Han Solo war oder Chewbacca, aber es gibt halt auch Serien wie die Young Jedi Adventures, die halt nur für Kinder sind und irgendwie jede Art von Gestaltung funktioniert irgendwie. Also da kann man sich ja auch irgendwie Marvel Snap ein bisschen zur Hand nehmen, was Disney da gemacht hat. Das ist die gleiche Karte in gefühlt 150 verschiedenen Grafikvarianten von Pixel Art bis Schwarz-Weiß gibt. Von daher bin ich großer Fan davon, dass verschiedenste Arten von Zeichnung genutzt wird und es nicht das x-te Star Wars Kartenspiel ist, wo einfach irgendein Frame aus dem Film genommen wird und es dadurch langweilig ist. Plus, es zahlt halt auch Künstlern und Künstlerinnen die Miete. Ja. Das ist auch nicht schlecht.
Darf man nicht vergessen.
Also im Großen und Ganzen finde ich halt, dass eigentlich so der Großteil der Artworks wirklich gut ist. Also es gibt natürlich so ein paar, ne, wie der erwähnte Hanzo, der mich jetzt persönlich auch nicht anspricht. Mhm. Nicht unbedingt der Lieder Hanzo, sondern dieses eine Event, ich weiß gerade, Bambusel, wo Han Solo einfach wirklich so Gesichtskürmisse hat. Also da dachte ich mir auch so, okay, was will mir die kunstschaffende Person dahinter sagen? Muss ich ein RTW rufen, noch das ist alles in Ordnung? Also, na, und das immer so ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber im Prinzip finde ich, so kleine Ausfälle hat man in jedem TCG. Es gab auch schon Magic Artworks, wo ich gesagt habe, das sieht aus wie Krauten drüben und ist nicht so meins, aber bei 252 Karten plus dann diverse Showcase-Varianten oder alternative Artworks durch die Organized Play Booster und sowas. Mhm. Also wenn davon dann halt mal 5 oder 6 ist halt eben nicht so passend, dann finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Ratio.
Ja, das ist eine gute Bilanz. Also 2 von 200, das ist ja schon sehr fein. Ja, und ich meine, es ist ja auch, Nils, du hast es gesagt, es ist ja auch alles ein bisschen auch im Sinne des Betrachters. Jeder empfindet Kunst auch anders für sich. Die anderen finden das vielleicht total super. Aber das war trotzdem zumindest so einer der wenigen Aufschreie, die man hatte. Also da gab es eine Erschütterung der Macht.
Zu dem Zeitpunkt, als diese Karten veröffentlicht wurden, waren aber auch alle, haben sich alle auch so ein bisschen die Finger nach Nachrichten gerieben, weil das noch so früh im Nachrichtenzyklus von Star Wars Unlimited war, dass irgendwie alles sehr, sehr viel diskutiert werden musste. Und ich glaube, das wurde im Endeffekt heißer gekocht, als es eigentlich ist.
Ja, das ist gut möglich, definitiv. Jetzt hatten wir gerade angesprochen, oder ich hatte es ganz zu Beginn ja auch schon gesagt, das Set 2 ist zumindest schon mal angedacht, angeplant. Ich hatte jetzt nur Gideon, oder Moff Gideon und den Jaren als den Mandalorian hatte ich jetzt nur erwähnt. Maggie, du hast gerade gesagt, Rey kommt, Kylo entsprechend auch. Es gibt ja offenbar immer es muss ja ein Gleichgewicht in der Macht geben, immer den Ausgleich. Was denkt ihr, der Release-Rhythmus, ist der schon... Ist das schon zu schnell oder ist das genau das Richtige für das Spiel?
Ich würde sagen, es ist ziemlich richtig. Also ich bin es von anderen TCGs ja gewöhnt, dass man da praktisch mit Produkten zugeschmissen wird, wo ich jetzt nämlich auch gesagt habe, okay, Beispiel Magic the Gathering, da gibt's dann die regulären Sets, wo jetzt zuletzt Murder at Karloff Manor rauskam, dann gibt's noch ein Remaster-Set, dann gibt's noch die Special Sets. Fallout kommt jetzt demnächst. Es wird super unübersichtlich. Gleiches Spiel mit Pokémon. Bei Pokémon hat man dann auch die regulären Sets, wo gefühlt irgendwie alle 2-3 Monate was Neues kommt und dazwischen dann noch irgendwelche Special Sets. Da bin ich bei Locana froh, dass sie wirklich nur halt eben ganz straight alle 3 Monate ein neues Set ohne irgendwelche großen Special-Produkte oder wenn, dann kommen die halt eben dann auch mit einem regulären Set-Release. So 3 Monate ist schon stramm, finde ich. Wenn man gerade halt ist, irgendwie so ein bisschen so in das Spiel reingekommen ist oder in das neue Set reingekommen ist, sich Decks gebaut hat, dann kommen schon wieder neue Karten. Und da finde ich den Ansatz von Fantasy Flight Games etwas entspannter. Und ich finde, 4 Monate ist eine gute Zeit. Man hat nicht diesen Druck, ich muss jetzt schnell irgendwie vorankommen, um die Zeit bis zum nächsten Set zu nutzen. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich langweile mich jetzt in 2-3 Monaten. Also es ist, finde ich, also auf dem Papier eine gute Zeit und bin gespannt, wie sich das dann jetzt auch im Endeffekt dann anfühlen wird. Und aber alles in allem bin ich da jetzt gerade erstmal mit 4 Monaten zwischen den Sets sehr zufrieden.
Das ist auch, glaube ich, für einen Geldbeutel gar nicht so verkehrt. da gibt es die zustimmende Nicken.
Ja, auf jeden Fall, gerade wenn halt Star Wars Unlimited nicht das einzige Hobby ist. Ne? Also ja, ich habe halt auch das Problem, ich habe mehr Hobbys, als ich Geld habe. Und da muss man natürlich dann so ein bisschen gucken. Also ich, ne, wie gesagt, jetzt Magic, da habe ich jetzt nämlich auch gesagt, okay, ich mache da jetzt mal gerade eine Pause, bis dann im Sommer, Herbst Bloomborough kommt, weil ich das Set vom Arsler her super schön finde. Ansonsten reicht es mir, wenn ich halt irgendwie einmal im Monat dazu komme, eine kleine Runde Commander oder sowas zu spielen. Das geht halt auch einfach ins Geld und ja.
Klar.
Ist auch ein Zeitfaktor. Ne? Ich gehe ja auch noch arbeiten und habe auch noch Familie
auch
und
noch.
Will auch mal schlafen. Also
du hast quasi ein halt Leben, ja. Das ist
schlimm,
ja crazy.
Also, wie konnte ich nur?
dass der FFG nicht dran denkt. Nils, zu den Release-Terminen. Ich meine, jetzt hast du gesagt, du bist ja der Noob bei Noobs Unlimited. Hast also da die geringste oder die geringere Erfahrung mit. Aber findest du das für dich, so rein aus dem Gefühl raus, ist das in Ordnung?
Ich glaube ja. 4 Monate sind auch schneller rum, als man denkt. Irgendwie so, für mich könnte das jetzt ruhig noch ein bisschen schneller in Richtung Set 2 gehen, weil ab Set 2 auch die offizielle kompetitive Komponente von Star Wars Unlimited losgeht und ich mich da eigentlich auch rein versenken möchte. Aber ich glaube, dass die 4 Monate, dass das schon absolut, absolut reicht, wenn ich auch bedenke, wie anstrengend die sogenannte Spoiler-Season von Set 1 war, bin ich froh, dass das nächste Set für mich persönlich und für meine Zeit und für den Geldbeutel noch weiter entfernt ist.
Sehr gut. Ja, okay. Ja, verstehe ich auf jeden Fall die Gedanken dazu. Gut, sehr schön. Dann vielleicht einfach eine Frage zum Abschluss oder Richtung Abschluss gehend. Ja, ihr habt es beide gesagt, Star Wars Fans schon irgendwie seit immer. Wenn ihr jetzt an Star Wars Unlimited denkt, ihr denkt an Star Wars, gibt es so das eine Set, was noch nicht angekündigt wurde, wo ihr sagt, das muss unbedingt noch kommen, das wäre so mein Wunschfavorit, also Held und Schurke, irgendwas in der Richtung?
Ich glaube, es ist vorhin schon ein bisschen gespoilert worden, aber alles, was irgendwie mit Max Rebo zu tun hat.
aber er ist ein Gegner, der Rancor?
Vielleicht kann man ja irgendwann ein Jabba's Palace Deck zusammenbauen, wo Jabba dann auch der Leader ist und der Rancor ist eine, Kosten-Unit, die dann am Ende das ganze Feld aufräumt und man kann sich die komplette Band zusammenstellen und dann gibt's eine Karte, die heißt, spielt das gleiche Song nochmal und du kannst dir die ganzen alle wieder aus dem Discard-Pile aufs Feld legen. Das wäre so mein Traum.
Ja, ich wollte gerade sagen, so dann als zwei Spielen Starter-Set Max Rebo Band gegen die Cantina Band und dann so ein Battle of the Bands.
Oh, das ist eine starke Idee. Das ist ja cool. Also ich meine, jetzt mit Jabba, also Jabba selber ist ja schon im Spiel mit drin. Also zumindest als spielbare Karte, nicht als Leader. Wir haben Bib Fortuna auch mit drin. Also Möglichkeiten gibt's ja offenbar. Aber Maggie, was wäre denn so dein Favorite? Ich meine, Rey kommt ja jetzt. Gibt's noch was anderes, wo du sagst, das wär's?
Also zum Beispiel R2-D2 als Leader fände ich auch ganz lustig. Oder Chopper. Also ich hätte gerne wirklich, weil wir eben auch das Thema hatten mit einzigartigen Karten. Aber ich hätte halt möglichst gerne halt einen Chopper als Leader und viele kleine Chopper-Einheiten. Und das ist der Kalt, wo ich darauf aufgebaut ist, dass dem Gegner einfach noch völlig auf den Keks geht.
Okay, ja, das ergibt Sinn. Also vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Vielleicht hört uns ja jemand von Asmodee oder von FFG zu. Man weiß es nicht, man vermutet es vielleicht nur, man hofft es auf jeden Fall. Sehr cool.
Ich möchte auch anmerken, dass die Einheit Chopper, die derzeit im Spiel ist, das Upgrade eines Laserschwertes bekommen kann.
Ja.
Chopper ist nicht ausgeschlossen und wir können die Metal Menace mit einem Lichtschwert theoretisch sehen im Spiel. Das ist wohl das, was mit Star Wars Unlimited gemeint ist.
Ja, unlimitierte Möglichkeiten. Unlimited Power. Sehr cool. Ja, coole Sache, definitiv. Wenn man jetzt mit euch mal über das Thema quatschen will, also man möchte vielleicht ein bisschen mehr mit euch in Kontakt treten, weil ihr jetzt so die, ich sag's jetzt mal, vielleicht die deutschsprachigen Fachleute seid. Es gibt auch viele andere Podcasts, die das Thema auch angesprochen haben. Aber ihr seid ja die es ist wirklich im Kompletten machen. Also nur dieses Thema. Wie kann man euch denn sonst noch finden? Also mal abgesehen vom Podcast selber, wo gibt es Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten?
Also wir haben jetzt auch seit wenigen Wochen einen eigenen Discord-Server, der wirklich halt quasi als Community-Platz für unseren Podcast und die Zuhörenden dient, bei dem man uns auch Fragen stellen kann in Bezug auf Star Wars Unlimited oder halt auch auf unsere Hobbys aus Star Wars etc. Und wo wir dann versuchen halt dann diese Fragen dann auch im Podcast zu beantworten. Dort kann man dann auch mit uns natürlich halt einfach plaudern und sich mit anderen Zuhörenden über Star Wars Unlimited etc. austauschen. Ansonsten natürlich auch, wie du eben schon erwähnt hast, über unseren Instagram-Account. Wir haben ja für Noobs Unlimited auch mittlerweile einen eigenen YouTube-Account. Also die Kommentarsektionen sind immer offen und freuen sich darauf, von euch mit euren Worten gefüttert zu werden. wir haben da auch immer Spaß dran, mit euch zu interagieren und ja.
Das sind eigentlich alle Kanäle, auf denen wir vertreten sind. Auf unserer Website gibt es keine Kommentarfunktion.
Okay.
Also wenn man Rückmeldung geben möchte, dann ist man herzlich eingeladen, das bei Discord zu tun. Weil ich glaube, da sind die Gespräche dann auch irgendwie am schönsten und am schnellsten.
Sehr schön.
Und natürlich sind wir ja auch dann entsprechend, ich in Köln, jetzt in Hamburg natürlich auch mal in Game-Stores unterwegs und bringen uns natürlich auch ins Spiel ein und bieten unseren Gegenübern einen schnellen Sieg und
Ah ja, okay. Das heißt, wenn man mal ein Erfolgserlebnis haben möchte in Star Wars Unlimited, dann spielt man gegen euch oder was? Das klang jetzt so.
Also ich bin dafür bekannt, auch wenn ich schon zig Jahre in den ganzen Hobbys unterwegs bin, aber ich habe einfach unglaubliches Pech beim Kartenziehen, beim Würfeln. Also das ist, hat sich in Köln schon rumgesprochen.
Und bei mir ist es so, dass ich dieses Spiel eher instinktiver spiele und nicht so, ich muss jetzt das und das alles durchdenken und dann brauche ich für meinen Zug ganz lange und so weiter und so fort, sondern ich spiele halt so, wie mir das Gefühl das irgendwie nahelegt. Mhm. Und deswegen bin ich halt auch eher Fan von flotten Spielen als von Spielen, die sich irgendwie eine Dreiviertelstunde hinziehen. Da kann man mich schon ganz gut zermürben.
Bin gespannt, wie ihr jetzt auch dann mit dem offiziellen Release dann eure ersten Decks zusammenbaut, was die ersten Erfolge sein werden, ob jetzt zu Hause am Tisch oder auf irgendeinem Turnier dann in zu späterer Zeit. Ich freue mich, dass ihr heute meine Gäste wart, dass ihr uns ein bisschen mitgenommen habt und uns ein bisschen was zu dem Spiel erklärt habt. Und für alle, die jetzt sagen, jawohl, das interessiert mich doch auch sehr. Und ich würde auch gerne mit den Zweien hier in Kontakt treten. Die Links zu allen wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Schaltet da oder klickt da gerne rein. Lasst doch gerne mal einen Kommentar und Like da. Und gebt auch uns gerne ein Feedback zu dieser Folge an sich, ja, über die Spotify-Kommentare, über Instagram oder wo auch immer ihr eine Möglichkeit habt, einen Kommentar zu hinterlassen. E-Mail geht auch, für die, die kein Social Media nutzen wollen, steht auch alles in den Shownotes. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich auf irgendeinem anderen Turnier oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung mal live und in Farbe, nicht nur hier übers Bild.
Ergibt sich bestimmt.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja sehr
absolut.
Gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder, wenn wir dürfen.
Das freut mich sehr. Da können wir mit Sicherheit mal was ausmachen. Und bis dahin, liebe Zuhörenden, beende ich diese Folge wie immer mit einem Möge die Macht mit euch sein.